Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie hatten es dem alten Landwirt immer wieder gesagt, seine Freunde, seine Kinder, die Leute von der Genossenschaft, sie haben gesagt, du musst endlich investieren. Deine Maschinen sind völlig veraltet, deine Kuhställe nur noch ein Verhau. Du rackerst und schuftest und quälst dich ab, aber deine Lage wird immer schlimmer. Aber er wollte nicht. Er war ein alter Nostalgiker und auch etwas geizig, bis er schließlich alles verlor. Wenn die alten Mittel nicht mehr helfen, das ist unser Thema heute Morgen, wenn die alten Mittel nicht mehr helfen, dieses Thema finden wir heute Morgen in unserem Predigttext im Rahmen unserer Markus-Evangeliumsreihe. Sie haben diesen Text vor sich. In unserem Predigttext werden Sie gleich sehen, da geht es nicht um alte Landmaschinen, aber immerhin um alte Kleider, um alte Weinschläuche, die auch nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Wenn die alten Mittel nicht mehr helfen. Damit ist nicht gesagt, dass man alles Neue unbedingt mitmachen muss, sondern man muss schon genau unterscheiden. Wo muss man bewahren? Wo muss man neue Wege gehen? Wir können auch sagen, wo soll man konservativ sein und wo progressiv? In der Bibel werden wir zu beidem aufgefordert. Einmal sagt die Bibel in Offenbarung 2 zum Beispiel, halte fest, was du hast, lass es dir nicht wegnehmen. Und an anderer Stelle ruft Gott uns auf, pflüge dein Neues. Und Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und streck mich aus nach dem, was da kommt. Also beides. Festhalten, neue Wege gehen. Die Pharisäer waren in gewissem Sinne streng konservativ. Und sie fürchteten aus verschiedenen Gründen, dass Jesus ein gefährlicher Neuerer wäre, dass er vieles umstürzen würde, was ihnen lieb war. In unserer Predigtreihe, wir hatten das letzten Sonntag schon gesehen, haben sie sich inzwischen richtig auf Jesus eingeschossen. Und es ist nicht mehr lang bis zu dem Punkt, den dann Markus 3, Vers 6 beschreibt, dazu kommen wir nächsten Sonntag, wo wir diese Informationen bekommen, Markus 3, Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten Rat über Jesus mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbringen könnten. Aber noch ist es nicht so weit. Noch diskutieren sie mit ihm. Und das, worüber sie mit Jesus diskutieren, erscheint uns hier in Hannover auf den ersten Blick sehr weit weg. Da geht es um Spezialfragen des Judentums, um Fasten und Sabbateinhaltung. Aber in Wirklichkeit geht es Jesus um viel, viel mehr. Und deswegen denke ich, lohnt es sich, dass auch wir genauer hinsehen. Sie haben den Text vor sich, Markus 2, 18 bis 28. Und die Jünger des Johannes, also Johannes des Täufers, und die der Pharisäer pflichten zu fasten. Und sie kamen zu ihm, nämlich zu Jesus, und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer und deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sondern sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen, also sich die Körner zu nehmen, um sie zu essen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur der Priester und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen, damit redet Jesus von sich selbst, also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns hilfst, zu verstehen, was wir aus diesen Versen erfahren über dich und über uns. Amen. In unserem modernen Sprachgebrauch haben Pharisäer ein völlig negatives Image. Heuchelei, das ist Pharisäismus. Wenn man einem Politiker sagt, er sei pharisäisch, dann meint man, er heuchelt. Und sogar ein bekanntes Getränk trägt ja ihren Namen, Pharisäer. Sie kennen das, das ist gesüßter Kaffee mit einer Haube von Schlagsahne im Kaffee und ein kräftiger Schuss Rum drin. Der Name geht angeblich zurück auf einen Pastor aus Nordfriesland, der so asketisch lebte, dass man in seiner Gegenwart kein Alkohol trinken durfte. Bei der Kindstaufe bedienten sich estliche Gäste dann dieser List. Sie bereiteten dieses Warmgetränk zu und die Sahnehaube verhinderte, das war ganz geschickt, dass der Rum im heißen Kaffee verdunstete und es nach Alkohol roch. Und selbstverständlich bekam der Pastor wie immer seinen normalen Kaffee, auch mit Sahnehäubchen. Und als er die Sache entdeckte, soll er ausgerufen haben, oh ihr Pharisäer, ihr Heuchler heißt das. Ihr täuscht etwas vor, das in Wirklichkeit gar nicht stimmt. Vielleicht trinken Sie heute Nachmittag ja mal einen Pharisäer. Auch Jesus hat einige Pharisäer öffentlich als Heuchler bezeichnet. Aber nicht alle waren so. Und Jesus hat auch nicht alle so bezeichnet. Ursprünglich hatte diese jüdische Religionspartei ja ein gutes Ziel verfolgt, als sie gegründet wurde, 200 vor Christus. Haben wir letzten Sonntag gesehen. Sie wollten Israel vor heidnischer Überfremdung ihres Glaubens bewahren. Das war das Ziel der Pharisäer. Sie stemmten sich den griechisch-syrischen Königen entgegen, die das Land mit einer heidnischen Religionspolitik quälten und die alles miteinander vermischen wollten, weltanschaulich. Sie unterstützten den Makkabäeraufstand im 2. Jahrhundert vor Christus. Und die Pharisäer waren das, was wir respektvoll Überzeugungstäter nennen. Ich denke, in der aktuellen Debatte über den Islamunterricht an unseren Schulen hätten sie auch ihre Stimme erhoben. Und sie hätten bestimmt davor gewarnt, was geschehen kann, wenn der Koran in unserer Gesellschaft größeren Einfluss gewinnt. Und welche Folgen das auch nicht zuletzt für die Juden hat. Die Pharisäer waren in gewisser Hinsicht konservativ. Und als Jesus dann öffentlich auftrat, brachte das die Pharisäer in eine schwierige Situation. Einerseits, sie waren ja Leute des Alten Testaments. Einerseits sahen sie die frappierende Ähnlichkeit zwischen Jesus und dem angekündigten Messias, also diesen Retter, den Gott angekündigt hatte Jahrhunderte vorher. Der Pharisäer Nikodemus zum Beispiel sagte zu Jesus, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Sie wussten, der Messias würde viele Wunder tun. Und andererseits brachte vieles, was Jesus sagte und tat, ihre geordnete Pharisäerwelt durcheinander. Wurde hier nicht schon wieder an den religiösen Fundamenten gerüttelt? Bringt das nicht auch unsere Ordnung durcheinander? Und offensichtlich haben sie Jesus und sein Jüngertrupp ständig beobachtet. Ständig scheinen sie ihm irgendwie aufzulauern. Denn sie sahen manches, was der normale fromme Jude tat, taten die Jünger nicht. Und andersherum, manches taten sie, was sich ein frommer Jude nicht erlaubt. Beide Fälle werden hier geschildert. Fall 1. Die Jünger tun etwas nicht, was der normale Jude tut. Sie fasten nicht. Also Fasten bedeutet, dass man für eine begrenzte Zeit auf Nahrung verzichtet, um mehr Zeit zum Beten zu haben und sich da besser konzentrieren zu können. Und hier steht in Vers 18, die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, aber deine nicht? In diesem Fall werden die Pharisäer also begleitet noch von einigen Johannesjüngern. Und wir wissen, dass sie in der Regel zweimal in der Woche fasteten. Das war in der Bibel nicht vorgeschrieben, das sagten aber ihre eigenen Traditionen so. Und das Problem der Pharisäer war nicht, dass sie das freiwillig machten, sondern dass sie es von allen anderen Leuten forderten, was Gott noch nicht gefordert hatte. Das sei so der Beweis echter Frömmigkeit. Gott hatte es Israel aber nicht geboten. Gott hatte nur einen Tag im Jahr zum Fasten geboten, den großen Versöhnungstag. Und was die Pharisäer hier verteidigten und einforderten, war also nicht Gottes Wort, sondern ihre eigene Tradition, die sie Gottes Wort hinzugefügt hatten. Und das gibt es ja bis heute, dass man Traditionen so verbissen einfordert, als handelte es sich um Gottes Wort. Und dass man sagt, nur wenn du das tust, dann bist du ein echter Christ. Also, dass du eine bestimmte Kleidung tragen musst oder dass du dich an bestimmte Verbote halten musst im Hinblick auf Alkohol oder Fernsehen oder so. Nur wenn du das tust. Und damit baut man zusätzliche Hürden auf für die Menschen, die Gott nicht aufgebaut hat. Und dahinter steckt dieses Missverständnis, man könne durch eine äußere Handlung, man könne durch das Einhalten bestimmter Regeln Gott näher kommen. Und die Bibel sagt, das ist so nicht. Und das war der erste Grund, warum Jesus seine Jünger erstmal nicht fasten ließ. Das hatte Gott nicht gefordert im Alten Testament. Wir werden gleich einen zweiten Grund sehen. Und dann der zweite Fall, da tun die Jünger etwas, was ein frommer Jude normalerweise ließ. Vers 23 und 24. Sie gehen durch die Kornfelder und sie raufen Ehren. Das kann man sich lebhaft vorstellen. In der Nähe von Kapernaum gab es viele solcher Getreidefelder und ausgerechnet am Sabbat ist Jesus nun mit seinen Leuten unterwegs. Und irgendwann bekommen die Jünger Hunger und bedienen sich auf dem Getreidefeld. Sie raufen Ähren, sie nehmen sich die Körner ab. Erlaubt oder verboten? Überraschende Antwort, erlaubt. Das steht schon im Alten Testament, in 5. Mose 23, 26. Da sagt Gott, wenn du in das Kornfeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ähren abrupfen. Aber mit der Sichel sollst du nicht reinfahren. Also das war ausdrücklich erlaubt, kein Abernten mit der Sichel, aber persönlicher Bedarf ist erlaubt. Die Ähren gewissermaßen als Fastfood für den Weg. Das war von Gott so vorgesehen. Was haben die Pharisäer dann einzuwenden? Das lag wieder an ihrer zusätzlichen Tradition, die sie dem Wort Gottes hinzugefügt hatten. Sie erklärten das Ehrenraufen einfach zur Erntearbeit, was es aber in der Sache nicht war. Sie sagten, ja, da zerreibt man ja die Körner mit den Händen, das ist der gleiche Vorgang wie beim Dreschen. Und so sagten sie, das ist Erntearbeit und Erntearbeit war verboten vom Alten Testament her am Sabbat. Gott hatte gesagt in 2. Mose 34, 21, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. sollst du ruhen, auch in der Zeit des Pflügens und des Erntens. Also am Sabbat sollte man nicht ernten. Aber es war eben der Trick der Pharisäer, dass sie das Ehrenraufen zur Erntearbeit erklärten und so eine neue Hürde aufbauten. Und so wie sie im Fall des Fastens etwas gefordert hatten, was Gott nicht fordert, so haben sie im Fall des Ehrenraufens etwas verboten, was Gott nicht verbietet. Der jüdische Philosoph Philo, der schrieb etwa zur Zeit Jesu, der sagt, denn nicht ein Reis, nicht ein Zweig, ja nicht ein Blatt abzuschneiden oder irgendeine Frucht zu pflücken, ist erlaubt am Sabbat. Das war die Sonderlehre der Pharisäer und der alten Tradition. Das hatte Gott in seinem Wort niemals gesagt. Gott hat auch nicht gesagt, dass sie am Sabbat ihr Haus nur im Umkreis eines Kilometers verlassen dürften. War auch so eine Regel, die die dazu gemacht hatten. Hatte Gott auch nicht gesagt. Und Jesus beschränkt sich jetzt nicht darauf, den Irrtum aufzuklären, sondern Jesus geht gleich in die Offensive. Das sind die Verse 25 und 26. Er erinnert sie daran an David. Und das war sehr geschickt, denn David war einer der Helden der Israel-Geschichte, den mussten auch die Pharisäer akzeptieren. Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, Vers 25, was David tat, als er Mangel litt? Also circa 1000 Jahre vorher. Und seine Gefährten Hunger hatten, wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiathar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die eigentlich niemand essen darf als nur die Priester. Und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Also Jesus weist auf eine bestimmte Szene aus dem Leben Davids hin. Da hat David in einer Notsituation etwas gedurft, was eigentlich nicht vorgesehen war. Dieser Vorgang steht in 1. Samuel 21 und 22. Wer will, kann das zu Hause nochmal nachlesen. Das heißt, in einer Verfolgungssituation gab der hohe Priester dem David 5 von 2 Schaubroten, die eigentlich nur der Priester essen durfte, die dort in der Stiftshütte lagen. Und der damals gerade noch amtierende hohe Priester war eigentlich Ahimelech. Aber kurz nach dem Vorfall kam sein Sohn Abiathar ins Amt und deshalb kann Jesus hier schon zu Recht von der Zeit Abiathas sprechen. Jesus sagte, Gott hat das in dem Falle nicht kritisiert, weil David in einer Not war. Und jetzt fragen wir, warum haben eigentlich die Pharisäer diese Zusatzforderung erhoben? Warum haben sie alles so eng gemacht? Viel enger als Gott. Nun, sie wollten auf Nummer sicher gehen. Sie haben Gottes Gebote wie mit einem zusätzlichen menschlichen Zaun von Bestimmungen, von Einzelbestimmungen umgeben, damit der Einzelne erst gar nicht in Gefahr kommen könnte, die Gebote möglicherweise zu verletzen. Sie wollten auf Nummer sicher gehen. Es war wie so eine religiöse Sicherheitsschranke. Und dahinter stand ihr Glaube, wenn wir diese Bestimmung alle halten, so gut es nur geht, wenn wir das so einigermaßen religiös hinkriegen, dann wird auch Gott seine Versprechungen halten. Dann sind wir unter seinem Schutz und Segen, dann bleiben wir vor Bösen bewahrt, dann kommen wir auch in den Himmel. Und diese Denkweise, wissen Sie, die ist nicht beschränkt auf die Pharisäer, sondern die ist typisch für die meisten religiösen Menschen. Dass wir so sagen, ja, wenn ich das und das tue, dann wird Gott das und das machen. Es ist wie so ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Ich leiste meine Moral und Gott gibt seinen Schutz. Und das führt dann dazu, dass der Mensch sich alle möglichen Regeln ausdenkt, mit denen er meint, Gott zu beeindrucken oder sein Schicksal beeinflussen zu können. Und dass er sogar, also das sind die selbst ausgedachten Regeln, und dass er sogar die Ordnungen, die Gott wirklich gegeben hat, und den Sabbat hatte ja Gott gegeben, das Fasten hatte ja Gott gegeben, dass wir nicht lügen sollen zum Beispiel, hat ja Gott gegeben. Dass er sogar diese Ordnungen falsch versteht. So als wären das religiöse Leistungen, die man erbringen muss, um Gott auf seine Seite zu ziehen. Religiöse Leistungen, mit denen ich mir etwas erarbeiten kann. Ja, es kostet zwar einige Opfer, ich muss schon auf einiges verzichten, wenn ich nicht lügen will, wenn ich meiner Frau treu sein soll, wenn ich zur Kirche gehen will. Das kostet schon was, aber es verbessert mein religiöses Konto. Und das kann ja wohl nicht schaden. So dachten die. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo deutlich wird, dass uns, liebe Gemeinde, diese Sache genauso betrifft. Und das Erste, was wir hier für uns rausnehmen können, drückt Jesus in Vers 27 so aus. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Das ist das Erste, was wir uns hier merken. Gottes Gebote und Ordnungen sind Geschenk und nicht Geschäft. Das ist der erste Punkt, wenn Sie mitschreiben. Gottes Gebote und Ordnungen sind Geschenk und nicht Geschäft. Also im Sinne von Geschäft auf Gegenseitigkeit. Wir halten einigermaßen das Ganze und Gott sorgt dann für die entsprechende göttliche Beschützung. Jesus macht das hier am Sabbat fest. Wir könnten für den Sabbat auch andere Gebote einsetzen. Wofür hatte Gott den siebten Tag geschaffen? Damit wir zur Ruhe kommen von unserer Alltagshektik. Und damit wir diese Ruhe nutzen können, um Gott zu begegnen, um in besonderer Weise auf ihn zu hören, um ihn zu ehren. Wir sollen das jeden Tag, aber wir sollen es am siebten Tag eigentlich ganz besonders. Deswegen feiern wir auch Gottesdienst. Das ist eine große Einladung. Und wer das wirklich erfahren hat, liebe Gemeinde, was Sonntagsheiligung bedeutet, der wird es nicht mehr missen wollen. Wenn ich mal einen Sonntag aus irgendeinem Grunde nicht im Gottesdienst sein kann, wenn ich unterwegs bin oder so, es ist irgendwie gar kein richtiger Sonntag, denke ich dann oft. Im Alten Testament war es der Sabbat, der siebte Tag, weil Gott am siebten Tag geruht hatte nach der Schöpfung. Und im Neuen Testament dann der Sonntag, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist und da das neue Leben bedarf. Und das ist nicht ein starres Gesetz, sondern eine verbindliche Einladung. Und die tut dem Menschen gut. Und wir brauchen das. Und in der russischen Revolution hat man ja bekanntlich versucht, diesen Rhythmus zu verändern und aus der 7-Tage-Woche eine 10-Tage-Woche gemacht, damit die Menschen noch mehr schuften und weniger Freizeit haben. Und das hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Und sogar die Kommunisten sind dann auf die 7-Tage-Woche zurückgekehrt, zur 7-Tage-Woche zurückgekehrt. Das ist einfach Gottes Ordnung. Und hier in Vers 27, da können wir für Sabbat auch alle möglichen anderen Dinge einsetzen, die Gott gegeben hat. Alle Gebote, seine Schöpfungsordnung, die Ehe und so weiter. Das wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um dessen willen. Und wenn wir Gottes Gebote und Ordnung achten und wenn wir das ernst nehmen, dann ist das gut für uns. Es ist nicht immer bequem, aber es ist gut. Geschenk und nicht Geschäft. Manche Ordnungen hatte Gott nur für eine bestimmte Phase der Geschichte gegeben. Die Opferbestimmung zum Beispiel, die Beschneidung, das nennen wir das Zeremonialgesetz. Aber andere Ordnungen und Gebote hat Gott für die gesamte Weltgeschichte gegeben. Wer anders als der Schöpfer sollte besser wissen, was die Geschöpfe brauchen? Ehe und Familie. Die Unauflöslichkeit der Ehe ein ganzes Leben lang. Und aus Gottes Ordnung folgt auch etwa, dass praktizierte Homosexualität Sünde ist. Ehebruch Sünde ist. Scheidung vor Gott Sünde ist. Das hat Gott in seinem Wort so bewertet. Und zu den Ordnungen Gottes gehört auch der absolute Schutz jedes menschlichen Lebens gegen die Verfügung anderer Menschen. Diese ultimative Menschenwürde des Einzelnen ist zurückzuführen auf Gottes Ordnung und auf nichts anderes. Kein anderer kann die Menschenwürde so schützen wie Gottes Ordnung. Dass es keinen Mord geben darf, keine Abtreibung, keine Selektion, keine Euthanasie. Ohne Gott als letzte Instanz und ohne seine Ordnungen gibt es keine Chance, die Menschenwürde letztgültig zu begründen und zu schützen. Und wohin das führen kann, sehen Sie zum Beispiel an den Thesen des australischen Philosophen Peter Singer. Der wurde dafür ja von der atheistischen Giordano-Bruno-Stiftung extra ausgezeichnet mit einem Ethikpreis. Peter Singer bestreitet, dass es Menschenrechte gibt, die der Mensch dem Tier prinzipiell voraus habe. Und er sagt, ein Anrecht auf Leben ergibt sich erst aus der Fähigkeit, Schmerz und Glück zu empfinden und sich seiner selbst bewusst zu sein. Nur wer Schmerz und Glück empfindet und seiner selbst sich bewusst sein kann, der hat ein Anrecht auf Leben. Und das heißt, unter bestimmten Bedingungen könnte nach Peter Singer die Würde des Menschen auch aufgehoben werden. Wenn wir das Lebensrecht an die eigene Wahrnehmung koppeln, was wird dann bei den Menschen, die behindert sind und Bestimmtes nicht mehr wahrnehmen können? Krankheit, Koma. Was wird aus den noch ungeborenen Kindern im Mutterleib? Singer will das Lebensrecht von Neugeborenen sogar in die Hand von Eltern und Ärzten legen. Singer sagt, man soll bis zum 28. Lebenstag noch darüber entscheiden dürfen, ob ein eventuell behindertes Kind als zumutbar empfunden werden kann oder nicht. Das ist eine postnatale, also eine nach der Geburt noch erlaubte Abtreibung. Postnatale oder pränatale Abtreibung, das eine ist so schlimm wie das andere. Und damit werden Türen geöffnet, hinter die man nicht mehr zurückkommt. Dahin können wir kommen, wenn die Würde des Menschen nicht mehr absolut geschützt ist. Und das ist gar nicht so weit weg von der Präimplantationsdiagnostik, die der Bundestag im Juli 2011 ja freigegeben hat, beschlossen hat. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen dürfen Gentests an Embryonen gemacht werden, bevor man dann zur künstlichen Befruchtung kommt. Und sollte sich herausstellen, dass die Möglichkeit einer schwerwiegenden Erbkrankheit besteht oder mit einer Fehlgeburt gerechnet werden könnte, dann besteht unter bestimmten Bedingungen die Erlaubnis, den Embryo einfach in den Mülleimer zu schmeißen, einen Menschen zu töten. So weit ist PID an manchen Stellen von Peter Singer gar nicht entfernt. Und daran sehen wir, liebe Gemeinde, wie dringend wir Gottes Ordnungen brauchen. Wo ist der sichere Grund, das Fundament, um dieser Selektion des Menschen durch den Menschen entgegenzutreten? Ohne Gott als letzte Instanz und ohne Gottes Ordnung gibt es keine Chance, die Menschenwürde letztgültig zu begründen und zu schützen. Und das ist das Erste, was wir aus diesem Streit zwischen Jesus und den Pharisäern für uns mitnehmen. Gottes Gebote und Ordnung sind Geschenk und nicht Geschöpf. Gott hat sie uns nicht gegeben, damit wir uns bei ihm einkaufen können, sondern weil wir sie dringend für unser Leben schon hier brauchen. Ja, der Mensch hat eine unheimliche Freiheit, gegen diese Gebote zu rebellieren und sein Leben völlig anders zu gestalten. Wir können das machen, wenn wir das wollen. Aber wir bezahlen dafür einen unheimlich hohen Preis. Und das ist das Erste, was wir hier sehen. Gottes Gebote sind Geschenk und nicht Geschöpf. Aber das Zweite und Letzte ist nun noch wichtiger. Was zwischen Jesus und den Pharisäern stand, war nicht nur die Bewertung von Gottes Geboten und Ordnung, sondern was noch viel mehr zwischen Jesus und zwischen den Pharisäern stand und zwischen Jesus und vielen Zeitgenossen heute steht, war die Bewertung seiner Person. Also was in Vers 27 steht, ist ja schon aufregend genug, aber was in Vers 28 folgt, das ist schlichtweg der Hammer. Das raubt dem, der es versteht, schlichtweg den Atem. Da sagt Jesus, also ist der Sohn des Menschen, und das ist ein Titel, mit dem er von sich selbst sprach, Herr auch über den Sabbat. Stellen Sie sich mal die Gesprächspartner von Jesus vor. Die Pharisäer, die für die Gebote eintreten, für den Sabbat. Und da steht ihnen dann eine konkrete Person aus Fleisch und Blut gegenüber und sagt über sich selbst, der Menschensohn ist der Herr auch über den Sabbat. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen. Gottes Sohn ist noch wichtiger als Gottes Gebot. Zweitens, Gottes Sohn ist noch wichtiger als Gottes Gebot. Das ist die entscheidende Konfliktlinie, die zwischen Jesus und den Pharisäern verläuft. Das ist der härteste Brocken, den die Menschen zu allen Zeiten zu schlucken haben. Wer Jesus ist, wer kann über die Gebote verfügen? Doch nur der, der sie gegeben hat. Nur der ist größer als sie, der die Gebote gegeben hat. Wer aber hat die Gebote gegeben? Gott. Wenn jetzt Jesus sagt, dass er über die Gebote verfügen kann, dann sagt er damit, dass er Gott ist. Wundern wir uns da, wenn die Gegner langsam anfangen, ihre Akten vorzubereiten und ihr Material zu sammeln für den Prozess wegen Gotteslästerung? Und von hier aus erklärt sich auch, was Jesus nun mit diesem totalen Umbruch meint, der jetzt angesagt ist. Das hängt an der Person von Jesus. Da ist erstmal dieses Bild aus der Nähstube und dann das Bild aus dem Weinkeller. Gucken wir uns das Bild aus der Nähstube zunächst ein. Vers 21. Niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Stellen Sie sich dieses Bild vor. Der alte Kleiderstoff ist mürbe. Und er kann deshalb den neuen Flicken nicht wirklich halten. Wenn Druck entsteht, kratsch, reißt er ab. Und der Riss wird noch schlimmer als vorher. David Flusser, der jüdische Ausleger, hat gesagt über diesen Vers, am Ende liegt ein unnütz zerschnittener neuer Stoff und ein noch größerer Riss am alten Kleid vor dem unbesonnenen Restaurateur. Das ist hier beschrieben. Zwischen alt und neu, sagt Jesus, liegt ein tiefer Einschnitt. So neu ist das Neue, so viel größer. Und dann das Bild aus dem Weinkeller. Solche Schläuche, niemand füllt den neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die alten Schläuche. Solche Schläuche waren meist aus Ziegenhäuten hergestellt. Dann konnte man darin Flüssigkeit aufbewahren. Wasser oder Milch oder eben auch Wein. Und mit zunehmendem Alter wurden die Schläuche rissig. Und wenn man dann in den alten Schlauch, das ist ganz logisch, neuen Wein reinschüttete, und wenn der Wein seinen Gärungsprozess durchlief, dann presste er gewissermaßen die alten Schläuche und dann zerbarsten sie. Dann waren sie nicht mehr dicht, konnten nicht mehr halten. So alt ist alt, so neu ist neu. Und deswegen helfen jetzt keine Kompromisslösungen, sondern nur ein radikaler Break. Es reicht nicht, sagt Jesus, dass ihr euer altes System, dass ihr euer altes Leben um einen weiteren Faktor ergänzt. Nach dem Motto, wir machen alles so weiter bisher und dann nehmen wir noch ein bisschen Jesus dazu. Noch ein bisschen christliche Ergänzung. Aber ist das denn nicht derselbe Gott, der im Alten und im Neuen Testament zu uns redet? Ja, natürlich. Aber schon im Alten Testament hatte Gott Folgendes angekündigt. Er hatte gesagt, und das mussten auch die Pharisäer lernen, wenn ich meine entscheidende Aktion starte für diese Welt, für meine Menschen, dann wird sich der, der da kommen wird, wenn der entscheidende Zeitpunkt kommt, so krass von allen unterscheiden, die vor ihm gewesen sind. Die anderen, Mose, David, Hesekiel, von dem wir einen Text gehört haben, die waren nur Propheten, nur verglichen mit ihm. Aber der dann kommen wird, das wird dann der Messias sein. Das wird mein eigener Sohn sein. Und verstehen Sie, daraus ergibt sich diese geheimnisvolle Spannung zwischen Altem und Neuem Testament. Da ist einmal die Gemeinsamkeit, die Kontinuität. Jesus vollendet das, was die anderen vorbereitet haben. Aber da ist zugleich diese totale Zäsur, dieser Schnitt, dieser völlige Neuanfang. Neues Kleid, neuer Wein, neue Schläuche. Weil Jesus unsere Situation grundlegend und umstürzend und total verändert. Und weil, nachdem Jesus gekommen ist, die Situation nie mehr so sein wird, wie sie vorher gewesen war. Jetzt ist Gottes Sohn da. Und jetzt verstehen wir auch dieses eigenartige Bild vom Bräutigam in Vers 19, mit dem Jesus sich vergleicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, solange sie den haben, können sie doch nicht fasten. Jesus sagt, wenn der Bräutigam kommt, ist nicht Fasten angesagt, sondern Feiern. Also angenommen, Sie wissen heute, dass Sie in 2 Wochen zu einer Hochzeit eingeladen sind. Dann werden Sie doch auf das besagte Wochenende nicht gerade Ihre allmonatliche Fastenkur oder Ihren vegetarischen Samstag legen. Jesus sagt, solange Sie den Bräutigam haben, können Sie nicht fasten. Vers 19. Ja, Sie machen das, ich weiß. Solange Sie den Bräutigam haben, können Sie nicht fasten. Der Bräutigam, das ist ein Bild für den Messias im Alten Testament schon. Das findet sich schon im Psalm 45 angedeutet. Das besingt den Messias als einen königlichen Bräutigam, der seine Braut heimholen wird. Und Jesus nimmt das dann auf. Und als er in einem Gleichnis von seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten spricht und das ankündigt, sagt er, siehe, der Bräutigam kommt und meint damit sich selbst. Und die Gemeinde, also die Christen, bezeichnet er als seine Braut. Natürlich, wenn der Bräutigam endlich gekommen ist, wenn Jesus endlich gekommen ist, wie hier, dann wird er noch ein großes Stück Arbeit und Leiden vor sich haben. Er sagt das ja auch in Vers 20, der Bräutigam wird von ihnen genommen sein. Das ist viel zu schwach übersetzt. Eigentlich muss man das übersetzen. Er wird von ihnen weggerissen werden, der Bräutigam, wenn er kommt. Und damit erinnert Jesus an die Vorhersage des alten Propheten Jesaja. Jesaja hatte auch vom Messias gesprochen, also von diesem Bräutigam. Und hat gesagt, wenn der kommen wird, dann wird er aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Sünde meines Volkes geplagt war. Und darauf spielt Jesus hier an. Er sagt, wenn der Bräutigam kommen wird, dann wird er ermordet werden. Und so geschieht es ja dann auch, kurze Zeit danach. Er wird ihnen weggerissen werden. Der Bräutigam, das ist der Messias, der den Sühnetod für uns stirbt. Und das erklärt die Bibel ja dann ganz ausführlich, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um am Kreuz die Strafe auf sich zu nehmen, die wir eigentlich verdient hätten wegen unserer Schuld vor Gott und die wir nicht tragen können, weil unser Leben schon verwirkt ist durch unsere Sünde. Und er, der vollkommene Sohn Gottes, der Messias, der Bräutigam, er kommt und er nimmt die Last auf seine Schultern für mich und für dich. Und all unseren Unglauben und all unsere Gottlosigkeit und all unsere Versäumnisse und all unsere Gebotsverstöße und all unsere finsteren Herzen, er nimmt für alles die Strafe auf sich, er der Sündlose. Und dafür wird er weggerissen. Und dann beweist er seine Macht durch die Auferstehung. Und ich denke, jetzt verstehen wir, warum dann durch Jesus alles so radikal neu wird. Neues Kleid, neuer Wein, neue Schläuche. Weil jetzt endlich der Weg zu Gott frei ist. Das war vorher so nie möglich. Jetzt gibt es Vergebung für unsere Sünde. Jetzt dürfen wir wissen, der Tod ist überwunden. Und wenn wir mal da in einem Sarg liegen, dann ist das nur noch unser alter Körper wie ein altes Kleid. Und alle, die an Jesus geglaubt haben, werden dann bei ihm sein. Es gibt ewiges Leben. Jetzt ist Heimkommen zu Gott möglich. Und ich denke, jetzt ist auch klar, warum Gottes Sohn noch mal so viel wichtiger ist als Gottes Gebot. Verstehen Sie, weil Gottes Gebot uns nicht retten kann. Gottes Gebot kann uns eine Grundorientierung geben, wie wir richtig leben können. Gottes Gebot kann die Menschenwürde sichern. Gottes Gebot zeigt uns die Schöpfungsordnung, ist unheimlich wichtig. Sonst gäbe es Chaos, wenn ich das wenigstens noch irgendwie am Horizont da wäre. Und Gottes Gebot kann uns vor Augen führen, wie wir vor Gott dastehen. Gottes Gebot ist wie ein Spiegel. Und wenn ich in diesen Spiegel reingucke, dann sehe ich, was bei mir alles noch in Unordnung ist. Aber Gottes Gebot kann uns nicht retten. Retten kann uns nur der Messias, der Bräutigam, der Menschensohn. Aber dazu musste er erst mal durch diesen dunklen Tunnel des Todes. Er musste erst mal weggerissen werden. Und da haben die Pharisäer ihren Teil dazu beigetragen, gemeinsam mit den Römern. Und dann ist Jesus auferstanden am dritten Tag, hat sichtbar, real, das Grab war leer, die grauenvolle Macht des Todes durchbrochen und überwunden. Und dann hat er hier seine Leute der ersten Stunde nochmal 40 Tage lang geschult, ermutigt, ausgerüstet. Und dann ist er in den Himmel gegangen, das heißt in die für uns noch unsichtbare Dimension Gottes. Aber er ist da und er hat gesagt, ich bin bei euch, alle Tage. Und dann ist die christliche Gemeinde entstanden, die seine Botschaft in die ganze Welt trägt. Und jetzt kann durchaus nochmal die Zeit zum Fasten kommen, auch für seine Gemeinde. Das steht ja hier auch in Vers 20, da steht, in jenen Tagen werden sie fasten. Also das Fasten ist auch für Christen durchaus eine Option. Nicht als eine Pflichtübung, um uns Gottes Wohlgefallen zu erarbeiten. Erst recht nicht zum Zwecke der Selbstkasteiung, aber als Hilfe, um sich auf das Gebet zu konzentrieren. Und ich weiß das von manchen, auch gerade von jungen Leuten, die sagen, ich faste in den nächsten Tagen, weil ich für die und die Sache besonders beten und mich konzentrieren möchte. Und neulich erzählte mir ein Vater von seinem Sohn, als der für sich geprüft hatte, ob er sich mit einem bestimmten Mädchen verloben sollte, da hat er erstmal noch mal einige Tage gefastet und gebetet. Und danach war er seine Sache gewiss. Also auch ein interessanter Tipp. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Und wir stellen uns am Ende noch mal die Gesprächspartner von Jesus vor, die da gewissermaßen durchgeschüttelt wurden in diesem zurückliegenden Gespräch. Sie waren zu Jesus gekommen als Ankläger und als Fragensteller. Warum fasten deine Jünger nicht? Was soll das, dass die am Sabbat Ehren raufen, wo unsere Traditionen das doch verboten haben? Und dann hat Jesus ihnen eine Chance gegeben. Jesus hat ihnen erklärt, wozu Gottes Gebote eigentlich und ursprünglich gegeben worden waren, die sie dann zusätzlich noch mit ihrer Spezialtradition vermischt hatten, was die ganze Sache noch schwieriger machte. Und Jesus hat ihnen diese beiden Dinge gewissermaßen ins Stammbuch geschrieben. Er hat ihnen gesagt, erstens, Gottes Gebote sind Geschenk und nicht Geschöpf. Nach dem Motto, wir parieren unter Mühen und Gott belohnt. Nein, wenn es so wäre, das wäre aussichtslos. Verstehen Sie, weil wir vor dem heiligen Maßstab eines vollkommenen Gottes sowieso keine Chance hätten. Wir könnten uns das nicht erarbeiten. Dazu reicht's einfach nicht bei uns. Und trotzdem hat sich Gott zu uns herabgeneigt. Trotzdem hat Gott uns diese Gebote und seine Ordnung gegeben, um uns den Spiegel vor Augen zu halten, damit wir realistisch werden mit uns selbst. Und um uns einen Halt zu geben, eine Orientierung, damit wir sehen, was richtig ist in dieser Welt. Wie wir hier leben können, wie wir unsere Entscheidungen treffen sollen, was für unsere Familie wichtig ist. Seine Schöpfungsordnung, er hat es uns gegeben. Der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Gottes Ordnung sind zu unserem Guten und nicht, dass wir uns daran abarbeiten. Aber bei aller Hilfe, die wir durch Gottes Gebote empfangen, schauen Sie mal, wie sonst könnten wir unsere Kinder mit gültigen Maßstäben ausrichten. Ich hätte nicht gewusst, wie ich meine Kinder erziehen soll. Welche Antworten ich ihnen auf ihre vielen Fragen geben kann, wenn ich nicht von der Bibel Gottes Schöpfungsordnung gekannt hätte. Bei aller Hilfe, die die Gebote uns geben, bei aller Fürsorge, die in Gottes Geboten sichtbar sind, wäre unser größtes Problem dadurch nicht zu lösen gewesen. Und darum ist Gott selber gekommen. Er ist gekommen in der Person seines geliebten Sohnes. Dieses Sohn des Menschen, der Herr ist auch über den Sabbat. Und das ist das Zweite und das ist das Entscheidende, was Jesus uns heute mit diesem Text klar machen will. Gottes Sohn ist wichtiger als Gottes Gebote. Denn Gottes Sohn hat nicht nur uns etwas gesagt, sondern er hat etwas für uns getan. Er hat alles getan, was nötig war, um uns zu retten. Er hat meine Schuld getragen. Er hat meine Strafe bezahlt. Und deshalb hat Jesus diesen krassen Unterschied gebracht. Neues Kleid, weg mit den alten Flicken. Neuer Wein, was sollen die alten Schläuche? Und trotzdem versuchen viele Menschen seit an seit mit den Pharisäern, ihr Leben auf die alte Weise zurechtzuflicken. Jesus sagt hier, niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Damit sagt er nicht, dass niemand das tut. Aber niemand, der sich sinnvoll verhält, macht das. Niemand, der bei Trosten ist, macht das. Und trotzdem versuchen viele so ihr Leben auf alte Weise zurechtzuflicken. Dass das alte Leben, dieses alte Kleid, und alt ist natürlich relativ. Ich weiß von jungen Menschen, die sind schon mit 16 alt. Abtreibung hinter sich, zerstörte Familie, so viel schon zerschlissen. Und andere fühlen sich mit 70 noch fit und laufen Marathon. Und laufen in ihren Nike-Sneakers ihrem Schöpfer davon. Weil sie immer nur auf der Flucht sind. Oder schon stumpf in ihrem Gewissen, dass sie nicht mal mehr merken, dass sie eigentlich flüchten müssen. Denn wenn ihr Leben in diese Richtung weiterläuft, in die sie jetzt laufen, dann laufen sie ihrer Verlorenheit entgegen und dem ewigen Urteil und Gericht Gottes. Und irgendwann meldet sich dann das Gewissen, auch bei den Marathonläufern. Und das ist gut. Und dann geht die Flickerei los und man sucht sich die nächstbesten neuen Stoffteile, die man kriegen kann, um das alte Leben irgendwie zu flicken, religiös zu flicken. Und der eine leistet sich ein Patenkind aus Syrien, für das er monatlich was überweist. Und der andere stellt beim nächsten Urlaub in einem Dom eine Kerze auf und spricht ein stilles Gebet. Oder er nimmt sich vor, weniger zu lügen oder mehr mit seiner Frau zu reden oder ihren Mann weniger anzumeckern. Und das alles kann doch nichts daran ändern, dass das alte Kleid nicht mehr neu wird. Wissen Sie, wir Menschen können immer nur Symptombehandlung. Das ist wie bei einem Virusinfekt. Bakteriell könnte man ja wenigstens Antibiotika geben. Aber für Viren gibt's keine Antibiotika, gibt's kein durchschlagendes Mittel. Und dann doktern und flicken wir herum an den Symptomen. Nasenspray, Halstabletten, Tee mit Honig für die Stimme. Sie merken, ich spreche aus Erfahrung. Und dann haben wir vielleicht so eine kleine Kiste mit harmlosen Mittelchen, die uns Menschen nur mal zur Hand sind, sogar noch verschreibungsfrei. Wir doktern und flicken an den Symptomen herum. Und solche Leute hat Jesus hier im Blick, die an den Symptomen ihres Lebens herumflicken und doch ihr Leben nicht wirklich ändern können und ihre Schuld nicht loswerden. Aber hier in diesen Worten der Bibel, da tritt Jesus uns nun persönlich gegenüber mit seiner ganzen Autorität. Und er sagt, du, ich bin die einzige Lösung für deine verzweifelte Not. Ich bin die einzige Lösung für deine verzweifelte Not. Und dann heißt das, diese Lösung liegt nicht in unerreichbarer Ferne, sondern so nah wie ein Gebet. Du bringst, um im Bild zu bleiben, dein altes Leben zu Jesus. Und Jesus flickt nicht an deinem alten Kleid herum, sondern Jesus schenkt dir einfach ein neues Kleid. Das ist die Wirklichkeit. Und wir können zu ihm kommen und beten und sagen, Herr Jesus, du weißt, mein Leben ist so, wie es ist. Ich habe mich um vieles bemüht, manches gut hingekriegt. Aber wenn ich es an deinem Maßstab messe und sehe, was ich wirklich bin in den Augen eines vollkommenen heiligen Gottes, dann gebe ich zu und sehe ein, dass ich vor dir nicht bestehen kann. Ich brauche deine Vergebung. Mein altes Kleid kann nicht auf Dauer sinnvoll geflickt werden. Ich brauche dein neues Kleid. Ich bitte dich, Jesus, rette mich, vergib mir. Nimm mein Leben unter deinen Schutz und werde du mein Herr. Und Jesus hat versprochen, wenn wir so zu ihm kommen, dann schickt er uns nicht weg. Dann wird er uns aufnehmen, wird uns in seine Arme nehmen und uns dieses neue Kleid überziehen. Und dann, wenn sie so zu Jesus kommen, dann können sie fortan guten Gewissens dieselben Worte für sich in Anspruch nehmen, mit denen Nikolaus, Graf von Zinzendorf, seine persönliche Gewissheit beschrieben hat. In diesen berühmten Versen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Also damit sagt er, Christi Blut und Gerechtigkeit, dass er, der heilige Sohn Gottes, für mich starb, für mich sein Blut vergossen hat. Woran wir uns im Abendmahl auch wieder besonders erinnern. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir, dass du heute genauso lebendig bist wie damals, als du mit den Pharisäern gesprochen hast. Und dass dieses Gespräch, was du damals mit denen geführt hast, auch uns zeigt, was wir dringender brauchen als alles andere, nämlich dich. Und danke, dass du da bist, dass derjenige, der dich sucht und der dich anruft um deine Hilfe und Vergebung, dass der fest darauf bauen kann, dass du auch hörst. Herr, wir brauchen dein Erbarmen, wir brauchen deine Hilfe. Und wir bitten dich, sei uns gnädig. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.